D-Radio Wissen. Update.
Wir wollen etwas üben lassen, von dem wir ausgehen und hoffen, dass es nie eintreten wird.
NRW-Innenminister Ralf Jäger spricht von einem Terroranschlag. Für einen solchen Fall ist heute eine gemeinsame Großübung von Bundeswehr und Polizei beschlossen worden. Das ist heute unser erstes Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
Eine Übung von Bundeswehr und Polizei zusammen ist was Besonderes, denn normalerweise ist für die Sicherheit innerhalb Deutschlands ausschließlich die Polizei zuständig. Die Bundeswehr darf laut Grundgesetz nur in Ausnahmefällen eingreifen und die Polizei unterstützen. Beispiele dafür sind Katastrophen wie Hochwasser. Das Bundesverfassungsgericht hatte es vor ein paar Jahren auch erlaubt, dass die Bundeswehr bei einem Terrorangriff eingesetzt wird, aber nur in sehr engen Grenzen, zum Beispiel für Verkehrskontrollen. Die jüngsten Anschläge in Deutschland, wie etwa der Axtangriff in einem Zug in Würzburg oder der Selbstmordanschlag in Ansbach, haben die Diskussion um den Einsatz der Bundeswehr im Inneren wieder neu aufleben lassen. Die CDU setzt sich seit Jahren immer wieder dafür ein. Jetzt ist also eine große gemeinsame Übung geplant, um die Zusammenarbeit bei einem Terroranschlag zu proben. Sie soll im Februar stattfinden in 4 Bundesländern. Darauf haben sich heute Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und einige Innenminister der Länder geeinigt. Von der Leyen betont, dass die Bundeswehr nur unterstützen soll und nicht das Kommando haben wird.
Es ist mir ganz wichtig, dass die Polizei darüber entscheidet, welche Hilfe sie braucht.
Die Opposition und auch die SPD sind wenig begeistert. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewens, etwa befürchtet, dass die Kompetenzen der Bundeswehr schleichend ausgeweitet werden.
Ich glaube auch nicht, dass der normale Bundeswehrsoldat ausgebildet ist für den Einsatz im Inneren. Und deswegen bin ich da sehr zurückhaltend. Ich habe immer gesagt, ich bin sehr skeptisch.
Die Bundeswehr hat heute auch das Bundeskabinett beschäftigt. Konkret ging es um Extremisten unter den deutschen Soldaten. Um Terroristen, Schwerkriminelle und andere Extremisten schnell zu erkennen und auszusortieren, soll sich jeder Bewerber in Zukunft einer strengen Sicherheitsprüfung unterziehen müssen. Bedeutet konkret, er wird ab kommendem Sommer vom Militärgeheimdienst durchleuchtet. Bisher mussten Bewerber nur ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und sich zum Grundgesetz bekennen. Soldaten wurden erst während ihrer Dienstzeit untersucht und auch nur dann, wenn sie in sicherheitsempfindliche Bereiche versetzt werden, also zum Beispiel, wenn sie Geheimakten einsehen können. Hintergrund ist eine Debatte, dass Islamisten versuchen könnten, ihre Anhänger zumindest vorübergehend bei der Bundeswehr militärisch ausbilden zu lassen. In den letzten Jahren wurden mehr als 20 aktive Soldaten als Islamisten enttarnt. Ein paar allerdings erst nach Ende ihrer Dienstzeit. Einige Ex-Soldaten haben sich wohl dem IS angeschlossen. Deutlich mehr Probleme hat die Bundeswehr allerdings mit Rechtsextremisten in ihren Reihen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die neuen Sicherheitschecks für Soldaten werden auch im Netz diskutiert. Crefeldinho schreibt bei tagesschau.de: Bei den ganzen Gesetzen, Vorschriften, Kontrollen und Durchleuchtungen könnte man meinen, jeder Bundesbürger steht unter Terrorverdacht. Man fühlt sich diskriminiert. Nemesis87 sieht es so. An sich ist es eine gute Sache, die angehenden Soldaten zu prüfen, ob sie verfassungsfeindlich sind. Sollte bei Befehlshabern und Politikern auch gemacht werden. Denn die entscheiden ja mit, wenn ein militärischer Konflikt ansteht, oder? Delifina97 sagt: Ich verstehe nicht, warum die Bundeswehr das nicht immer schon gemacht hat. Denn Sicherheit hat oberste Priorität, insbesondere beim Militär. Leider wird zu oft immer zu spät reagiert. Es muss erst was passieren. Und SkiBär45 meint: Ein Restrisiko wird sich trotzdem nicht vermeiden lassen, dass sich Schläfer aus dem Terroristenlager darunter befinden könnten.
Was sonst noch wichtig war?
Ein wichtiges Gerichtsurteil wird verkündet und das Fernsehen ist live dabei. Das war bisher bis auf ganz wenige Ausnahmen in Deutschland nicht möglich. Die Bundesregierung will das jetzt ändern. Sie hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, nachdem das Übertragungsverbot etwas gelockert wird. Danach sollen wichtige Urteile der obersten Gerichte live im Fernsehen und Internet zu sehen sein, aber nur, wenn die Richter das vorher genehmigt haben. Außerdem soll es erlaubt werden, dass ein Prozess für Journalisten in einen Nebenraum übertragen wird. Bundesjustizminister Heiko Maas sagt, warum er das für richtig hält.
Wir sind der Auffassung, dass die hohe Qualität unserer Rechtsprechung auf diese Art und Weise auch den Bürgerinnen und Bürgern noch näher gebracht werden kann.
Auch vorgesehen ist, dass Gerichtsverfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung komplett von Kameras aufgezeichnet werden. Jens Gnieser, der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, hat dabei Bedenken.
Wenn die Beteiligten eines Prozesses Kameras sehen, dann werden sie im Regelfall befangen. Sie haben Angst, sie haben Befürchtungen, wohin das übertragen wird. Und dann werden sie eben ganz wortkarg und dann ist es als Richter ganz schwer, eine Beweiswürdigung durchzuführen.
Grundsätzlich sollen Kameras und Mikrofone in deutschen Gerichtssälen aber verboten bleiben, um die Prozessbeteiligten zu schützen. Maas betonte, dass Verfahren nicht zur Showbühne werden sollen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Es ist genau ein Jahr her, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel diesen Satz zur Flüchtlingskrise gesagt hat. In der Süddeutschen Zeitung hat sie jetzt Fehler im Umgang mit Flüchtlingen zugegeben. Ihre grundsätzliche Linie hat sie aber verteidigt. Merkel erklärte, Deutschland habe die heraufziehende Krise zu lange ignoriert und verdrängt, dass es eine gesamteuropäische Lösung geben müsse. Schon 2004 und 2005 seien viele Flüchtlinge nach Europa gekommen. Laut Merkel hat Deutschland es aber Spanien und anderen Ländern an den Außengrenzen überlassen, damit umzugehen. Heute braucht es nach ihrer Ansicht einen langen Atem, um in Europa zu einer fairen Lösung zu kommen. Ein Laster mit mehr als 50 Kartons ist heute beim Bundesverfassungsgericht vorgefahren. Ein Bündnis gegen das Freihandelsabkommen CETA hat die bisher größte Bürgerklage in der Geschichte des Karlsruher Gerichts eingereicht. Aus Sicht der Initiative schränkt der Vertrag zwischen der EU und Kanada die Rechte von Bürgern ein und verstößt gegen das Grundgesetz. Hinter der Verfassungsbeschwerde stehen mehr als 120.000 Menschen. Sie haben der Initiative Vollmachten gegeben, in ihrem Namen gegen CETA vorzugehen. Diese Gegner des Abkommens sagen, worum es ihnen geht.
Konsumentenschutz und das Parlament wird entmachtet und das möchte ich nicht.
CETA ist eine Gefahr für unsere Demokratie, denn CETA erlaubt es Konzernen, unsere Republik zu verklagen. Umgekehrt gibt es aber keine Rechte von Bürgern, diese Konzerne zu verklagen.
Es geht um unsere Demokratie.
Organisiert haben die Klage mehrere Gruppen, darunter unter anderem Foodwatch, der Verein Mehr Demokratie und auch Gewerkschaften. Das CETA-Abkommen mit Kanada ist fertig und unterschriftsreif, aber von den einzelnen EU-Ländern noch nicht bestätigt. Es gilt auch als Vorlage für das TTIP-Abkommen, einen ähnlichen Freihandelsvertrag mit den USA. Befürworter der Abkommen hoffen auf mehr Handel und dadurch auch auf mehr Jobs.
Was noch wichtig wird.
In Venedig wird in etwa einer Stunde das internationale Filmfestival eröffnet. Gezeigt wird das Musical La La Land mit Emma Stone und Ryan Gosling. Der Film geht mit 19 anderen ins Rennen um den Goldenen Löwen. Einer der Beiträge stammt von dem deutschen Regisseur Wim Wenders. Der 71-Jährige stellt das Beziehungsdrama Die schönen Tage von Aranjuez vor. Bis zum 10. September werden in Venedig fast 3000 Filme gezeigt. Die Filmfestspiele starten übrigens ohne Gala-Dinner und ohne großen Empfang. Grund ist die Erdbebenkatastrophe in Mittelitalien mit fast 300 Toten. Tschüss Schweinin. Nach 12 Jahren in der Fußballnationalmannschaft war es das für Bastian Schweinsteiger. Der 32-Jährige läuft heute Abend zum letzten Mal für das DFB-Team auf, im Test gegen Finnland in Mönchengladbach.
Ich habe wunderbare Jahre hier. Ich verspüre eine tiefe Dankbarkeit, 120 Länderspiele für Deutschland machen haben zu dürfen.
Dankbar ist auch Bundestrainer Joachim Löw für den Einsatz von Bastian Schweinsteiger.
Er ist Weltmeister geworden, er war Kapitän, offen, ehrlich, authentisch. Alles gekrönt von seiner Leistung im Finale gegen Argentinien. Das ist unvergesslich, wie er da 120 Minuten sich für die Mannschaft aufgeopfert hat.
Einziger Wermutstropfen, das Stadion in Mönchengladbach wird heute Abend wohl nur halb voll sein. Es sind nicht alle Karten verkauft worden. Das dürfte unter anderem an der späten Anstoßzeit um 20.45 Uhr liegen. Für den Rest der Nationalmannschaft geht es dann Sonntag weiter. In Oslo in Norwegen startet die Ausscheidungsrunde für die WM 2018.
Und sonst in der Welt?
Der Tipp hat sich gelohnt. In den USA hat die Börsenaufsicht SEC einem Whistleblower knapp 22,5 Millionen Dollar Belohnung gezahlt. Der Mann war früher Manager beim Saatguthersteller Monsanto. Er hatte die Behörden auf falsche Angaben in der Buchhaltung aufmerksam gemacht. Die Belohnung wird aus der 80 Millionen Dollar Strafe finanziert, die Monsanto für den Fehler bezahlen muss. Die SEC hatte ihr Programm vor 5 Jahren ins Leben gerufen, um Whistleblower zu ermutigen und zu schützen. Sie können sich auch anonym bei der Behörde melden. Seither kamen tausende Hinweise. Die 22 Millionen Dollar sind die zweitgrößte Belohnung, die die Börsenaufsicht jemals gezahlt hat. Der Mussolini-Obelisk in Rom ist mehr als 17 Meter hoch und besteht aus 300 Tonnen Carrara-Marmor. In seinem Sockel ruht seit dem Bau 1932 eine Botschaft. 1200 Wörter auf Latein, die das Erbe des Faschismus preisen. Die BBC zitiert zwei Forscher, sie haben die Botschaft aus mehreren Quellen rekonstruiert. Das Original steckt ja bis heute im Sockel. Der Text erzählt von den vermeintlichen Errungenschaften des Faschismus und vom Aufstieg Mussolinis. Der Diktator wird als eine Art neuer römischer Herrscher beschrieben und mit Hilfe von biblischen Begriffen auch als Retter des italienischen Volkes. Elfen haben in Island eine Menge Macht. Da müssen Bauarbeiter schon mal ran, um sie wieder zu besänftigen. Wie die Zeitung Morgenbladet berichtet, hatten Straßenarbeiter letztes Jahr versehentlich einen Felsen zugeschüttet, der in Überlieferungen als heiliges Elfenterritorium gilt. Diese Woche mussten sie den Stein wieder freilegen und sauber machen, auf Anweisung des Straßenbauamtes. Nach dem Zuschütten des Felsens sollen merkwürdige Dinge passiert sein. Die Straße soll überflutet worden sein, ein Bauarbeiter soll verletzt worden sein, Maschinen sollen ihren Dienst versagt haben und ein Journalist soll beim Besuch der Baustelle in eine Matschgrube gefallen sein.
Wissensnachrichten.
Deutsche Forscher haben an einem alten Skelett aus Bayern Pesterreger nachgewiesen. Bei mir im Studio ist Anne Preger aus den Wissensnachrichten. Was ist das Besondere an dieser Entdeckung?
Das Skelett stammt aus dem 6. Jahrhundert und in den letzten Jahren unter Pestforschern gab es eine große Debatte, wann die Pest zum ersten Mal in Europa aufgetreten ist. Forscher dachten lange, erst am Ende des Mittelalters im 14. Jahrhundert. Das Skelett aus Alten Erding bei München, das gehört zu einem Mann Anfang 20 und aus diesem Skelett haben Forscher aus Jena und München das komplette Erbgut des Krankheitserregers der Pest isoliert. Das war jetzt der zweite Fund in Bayern aus dieser Zeit. Beim ersten, da hatte man noch kein komplettes Erregererbgut gewonnen. Und jetzt sind vermutlich auch Zweifler endgültig überzeugt, dass der Pesterreger, also das Bakterium mit dem Namen Yersinia pestis, schon damals in Europa unterwegs war.
Woher kam die Pest ursprünglich?
Forscher vermuten, dass die Pest die Menschheit schon so seit 5000 Jahren begleitet. Die ist im Laufe der Geschichte immer mal wieder in Wellen aufgetreten. Und diese justinianische Pest wird zum ersten Mal für das Jahr 541 nach Christus beschrieben und scheint sich aus Ägypten nach Europa ausgebreitet zu haben.
Und wie?
Der Erreger, der befällt Ratten, die wiederum haben Flöhe, die dann den Erreger auf den Menschen übertragen. Und die Vermutung ist, dass Ratten bzw. die Flöhe dann über Handelsrouten nach Norden und dann eben auch nach Bayern gekommen sind.
Bei Menschen nahm die Pest im Laufe der Zeit immer wieder apokalyptische Ausmaße an. Die Beutelteufel in Tasmanien, die kämpfen auch ums Überleben. Anne, lass uns erstmal klären, was sind Beutelteufel?
Das sind Tiere. Die sind ungefähr so groß wie ein Foxterrier, sehen so ein bisschen marderartig aus und können sehr fest zubeißen und verschlingen alles, was ihnen in die Quere kommt.
Okay, und was bedroht sie?
Das ist eine Krebserkrankung, die die Tiere im Gesicht haben und die fast immer tödlich verläuft. Also in den letzten 20 Jahren, da hat sich der Bestand des Beutelteufels um mehr als 80% dezimiert. Und das liegt auch daran, dass dieser Krebs von Tier zu Tier übertragbar ist. Also wenn ein tasmanischer Beutelteufel einen anderen beißt, dann steckt der sich an. Aber es gibt jetzt gute Nachrichten. US-Forscher haben festgestellt, dass dieser Krebs manchen Beutelteufeln nichts anhaben kann. Sie haben nämlich Erbgutproben von knapp 300 Tieren untersucht. Einige aus der Zeit vor der Krebswelle und einige aus der Zeit danach. Und dabei haben sie dann zwei Genbereiche gefunden, die bei den überlebenden Beutelteufeln anders waren. Und die Forscher vermuten, dass deren Immunsystem die Krebszellen besser erkennt und bekämpft. Und die Hoffnung ist, dass der Beutelteufel jetzt doch nicht ausstirbt, wie eben lange befürchtet.
Ein Thema, das die Menschen im Netz bewegt, ist, dass der Internetkonzern Amazon in Deutschland den Dash-Knopf eingeführt hat. Was ist das?
Der Dash-Knopf sieht aus wie so eine kleine Klingel. Man kann ihn in der eigenen Wohnung, in der Küche, im Bad oder in der Waschmaschine festmachen und ihn dann über WLAN mit dem Internet verbinden. Und wenn jetzt irgendwas alle ist im Haushalt, dann reicht eben ein Knopfdruck und es wird automatisch nachbestellt.
Woher weiß denn der Dash-Knopf, was alle ist?
Also ein Dash-Knopf steht für ein bestimmtes Produkt, also deine Stammzahnpasta oder dein Lieblingsklopapier oder das Color-Waschpulver der Marke deiner Wahl. Denn Amazon möchte gerne, dass wir Alltagswaren eben nicht mehr im Supermarkt kaufen, sondern auch über das Internet bestellen. Naja, und jede einzelne Bestellung muss dann natürlich auch einzeln ausgeliefert werden. Wie sich jetzt diese Lieferkosten dann auf den Preis für die Ware auswirken, dazu sagt Amazon bislang noch nichts.
Das waren die Wissensthemen von heute, zusammengestellt von Anne Preger.
Wetter.
Der Spätsommer bleibt uns noch erhalten mit Sonne bis zum Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Wolken gibt es selten und Schauer nur an den Alpen. So bleibt das dann auch in der Nacht. Auch morgen scheint die Sonne oft und mit Regen ist wohl nur im Norden und ganz im Süden zu rechnen. Es wird schön warm mit 20 bis 31 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.